meinte er. Er hatte seine dritte Ehefrau nicht mehr gesehen, seit sie ihn damals aufgestöbert hatte, in den Flitterwochen mit seiner vierten Ehefrau Amy, um ihn daran zu erinnern, dass ihre Scheidung noch immer nicht rechtskräftig war. Er schüttelte den Kopf und grinste bei der Erinnerung an ihre häufig recht wilden Streitereien. Ja, Molly hatte was. Tüprin wandte sich ihm wieder zu und sagte, »Was ist Ihr Ziel?« »Die Dilithiummine auf Kessig 4.« Sie nickte andeutungsweise. »Machen Sie die Lieferung!« Er blinzelte. »Vielleicht habe ich mich nicht klar genug ausgedrückt.« »Ich überblicke Ihre Zwangslage hervorragend, Mr. Quinn. Machen Sie die Lieferung und bringen Sie Mr. Gens seine Bezahlung.« Sie ging einige Schritte auf die Hintertür zu, hielt dann inne und drehte sich noch einmal um. »Unsere Treffen müssen deutlich seltener werden, Mr. Quinn. Deshalb werden sie in Zukunft nach meinem Ermessen stattfinden. Verstehen Sie mich?«
»Ich rufe nicht Sie an, Sie rufen mich an.«
»Präzise. Gute Nacht, Mr. Quinn. Gute Reise.« Sie sah ihn nicht mehr an und ging rasch, ohne ein weiteres Wort zu verlieren. »Genau wie Denise«, erinnerte er sich und dachte mit nostalgischer Zärtlichkeit an seine erste Frau. Ah, sie konnte es auch, mich mit Stil stehen lassen.
Tim Pennington nippte langsam an seine Orangenlimonade. Er saß zurückgezogen in einer unauffälligen Ecke dieses Clubs, in dem sich vornehmlich niedere Ränge tummelten und war eingehüllt in dunkle, exotische Kleidung. Niemand nahm Notiz von ihm, während er lauschte. Heimlich justierte er die Einstellungen seines Aufnahmegeräts, während er es langsam von einem Tisch zum nächsten hielt, zuhörte und in den Gesprächen nach Leckerbissen suchte. Das meiste von dem, was er hörte, war 0815-Gemecker über Doppelschichten, einander widersprechende Arbeitsanweisungen, defekte Ausrüstung und derlei. Hin und wieder fing er etwas Interessantes auf.
»Niemand weiß genau, was auch nur in der Hälfte dieser Kisten drin ist«, beschwerte sich an einem Tisch ein Dockarbeiter bei seinen Kameraden. »Material der ersten Kategorie, vorsichtig behandeln. Das ist immer alles, was wir erfahren.«
»Das letzte Mal haben wir sowas auf die Bombay verfrachtet«, ergänzte ein anderer Mann.
»Ich habe eine Tonne von K1 im letzten Monat auf die Endeavour gebracht«, sagte eine Frau, »ohne einen Lieferschein.«
»Für die gibt es nie welche«, sagte der erste wieder,
und daraufhin wandte sich die Unterhaltung wieder mehr allgemeineren Beschwerden zu. Pennington steckte sein Aufnahmegerät weg und verließ die Bar. Seit er auf Vanguard angekommen war, hörte er immer wieder davon. Auf allen unteren Ebenen beschwerten sich Unteroffiziere und niedere Ränge über geheime Arbeitsanweisungen. Diese betrafen das Verladen von Schiffscontainern, deren Inhalt gänzlich unbekannt war und darum eigentlich den strengsten Sicherheitsvorkehrungen unterliegen müssten, um sich vor einem Unfall abzusichern. Niemand schien sich aber wirklich über die Geheimniskrämerei aufzuregen. Alle ärgerten sich nur über die zusätzliche Arbeit, die diese Aufträge für ihre Einsatzpläne bedeuteten. Er fuhr alleine mit dem Turbolift zu den Frachtebenen und tauschte dabei seine Tarnung mit seiner üblichen Kleidung. Die leicht zusammenfaltbare außerirdische Kleidung landete in seinem leeren Rucksack. Dann fuhr er sich mit seinen Fingern rasch durch die Haare, um den trockenen Puder herauszukämmen, der ihre Farbe dunkler machte. Er hatte diese schnelle Verwandlung einige Male geübt und war inzwischen recht gut darin geworden. Entsprechend verwandelt trat er aus dem Turbolift, orientierte sich kurz und ging dann rasch auf den großen Haupteingang von Vanguards riesigem Lagerkomplex zu. Er näherte sich einer verschlossenen Durchgangstür, die von drei Sicherheitsmännern der Sternflotte in roten Hemden bewacht wurde. Jeder der Männer besaß einen riesigen Brustkorb und trug einen Phaser an seinem Gürtel. Zwei hielten links und rechts neben der verschlossenen Tür Wache. Der dritte, der offensichtlich die Verantwortung trug, saß in einer phasersicheren Kabine, beobachtete die Bilder der Sicherheitskameras, kommunizierte mit der Ops und kümmerte sich um andere wichtige Einzelheiten. Alle drei richteten sich wachsam auf, als Pennington näher trat. Die Wache mit dem dunklen Bürstenhaarschnitt griff nach seinem Phaser.
»Halt! Identifizieren Sie sich!«
Sein Partner, ein kahlköpfiger, dunkelhäutiger Mann, legte seine Hand ebenfalls auf seine Waffe.
»Tim Pennington, ich bin hier, um Chief Langlois zu treffen.«
Derjenige in der Kabine meldete sich über einen Lautsprecher.
»In welcher Angelegenheit?«
»Für ein persönliches Treffen«, sagte Pennington.
Hätte er sich als Journalist zu erkennen gegeben, wäre er sofort verjagt worden. Abgesehen davon war es besser, wenn niemand auf der Station mitbekam, wer alles Besuche von einem Reporter erhielt. Im Moment erfreute er sich einer großen Bewegungsfreiheit auf der Station und er wollte Commodore Race keinen Grund geben, dieses Privileg einzuschränken.
»Sie müssen warten, während wir das überprüfen«,
sagte der Mann in der Kabine. Pennington hörte über den offenen Lautsprecher, wie er Chief Langlois in den Eingeweiden der Frachteinrichtung ausrief. Trotz der Tatsache, dass er es nur aus zweiter Hand über den Lautsprecher hörte, war Langlois Antwort laut und deutlich zu verstehen.
»Schicken Sie ihn runter, Wallingford!«
Der Sicherheitswächter blickte Pennington finster an, betätigte dann einige Schalter und öffnete die verschlossene Tür. Als er hindurchschritt, grüßte Pennington den Mann keck mit drei Fingern.
»Danke, Kumpel!«
Der Gang auf der anderen Seite des Durchgangs sah aus wie eine lange, sechseckige Röhre. Sie öffnete sich am hinteren Ende zu einem weitläufigen Werkgang, der um die obere Etage des Wartungsbereichs im riesigen Fracht- und Versorgungskomplex auf Sternbasis 47 herumlief. Die Geräusche von Regen, Energie und Ressourcentransfers hallten tief in der großen, runden Halle wider, die im unteren Bereich des Stationskerns angesiedelt war. Hellblaue Lichtschächte markierten Zonen von Schwerelosigkeit, die konstruiert worden waren, um bestimmte Frachtgüter schnell von Ebene zu Ebene zu transportieren, tatsächlich aber hauptsächlich von der Crew benutzt wurden, um selbst von einer Ebene zur nächsten zu gelangen. Die Frachtlagerhalle war mit mehreren Dutzend Personen in verschiedenen Fahrzeugen bevölkert, die alle in einem elegant choreografierten Muster unterwegs waren, um eine Ladebucht zu leeren und die nächste zu füllen, eine Warenlieferung einzuschecken, während sie eine andere zum Ausschiffen markierten. Dienstaufseher, zu erkennen an ihren senffarbenen Ganzkörper-Overalls, hielten jede Aktion auf ihren kleinen Datenpads fest und kommunizierten über Funkheadsets mit dem Operationszentrum. Die für Waffen und schweres Geschütz zuständigen Arbeiter trugen burgundfarbene Overalls, die privat eingestellten Arbeiter ein verwaschenes Olivgrün und die Frachtarbeiter der Sternenflotte ein dunkles Blau. Pennington fuhr mit einer leeren, zu allen Seiten offenen Frachtplattform auf die unterste Ebene, wo er Chief Petty Officer Elizabeth Langlois entdeckte, die mit rasch aufeinanderfolgenden Befehlen vermied, dass Verladefehler den Verkehr aufhielten.
»Blau 315«, sagte sie in ihr Headset-Mikrofon, »bringen Sie diese Fertigteile auf die Laderampe 22 Echo und räumen Sie die Rampe in der Bucht 2 für Rot 95.«
Sie bemerkte, wie Pennington von dem Lastenaufzug stieg.
»Gelb 1 Tango, hier ist Gelb 1 Alpha, ich übergebe, bestätigen Sie!«
Nachdem sie nur einen Augenblick später die Antwort bekam, die sie anscheinend erwartet hatte, bog sie das Mikrofon von ihrem Gesicht weg und nickte Pennington zu.
»Tim«, sagte sie und schüttelte seine Hand, »was führt dich hier runter?« »Ich checke ein«, sagte er mit einem breiten Grinsen. »Läuft hier unten soweit alles glatt?«
»Kann mich nicht beschweren«, sagte sie und zog ihn aus dem Weg einer sich schnell nähernden Frachtmaschine. »Wir versuchen gerade die Meriden für den nächsten Kolonieflug morgen zu beladen.«
Sie traten in ihr enges, aber sauberes Büro, das in einer Ecke des zentralen Kerns angebracht war. Sie ließ sich in ihren rollenden Drehstuhl fallen.
»Jemand aus der Gammaschicht hat einen Energiegenerator demoliert, der für den Außenposten auf Trinary 3 bestimmt war. Und jetzt müssen wir die Scherben einsammeln.«
Pennington lehnte sich gegen den Rahmen der offenen Tür. »Und wieder ein Tag, gefüllt mit Ruhm und Abenteuern, richtig?«
»Ja, so ähnlich«, sagte sie.
Eine Reihe orangener Lichter begann auf dem Monitor über ihrem Schreibtisch zu blinken. Sie seufzte und stand wieder auf.
»Hör mal, danke, dass du vorbeigeschaut hast, aber wir gehen hier unten heute wirklich kaputt und ich muss wieder an die Arbeit.«
»Na klar, sicher«, erwiderte Pennington, als sie ihr zurück in das hektische Treiben auf dem Hauptdeck folgte.
»Bevor ich gehe, kannst du mir vielleicht bei einer oder zwei Sachen kurz weiterhelfen? Nicht offiziell, natürlich.«
»Hängt davon ab«, sagte Langlois. »Was hast du auf dem Herzen?«
»K1-Fracht«, sagte er. »Verschifft ihr davon eine Menge hier unten?«
»Einen Moment«, erwiderte sie.
Sie zog ihr Headset-Mikrofon zurück vor ihr Gesicht und drückte den Transmitter an ihrem Gürtel.
»Gelb 1 Alpha, bin wieder da. Fred, was zum Teufel machst du da oben?«
»Nun, du hast eine Rot-Grün-Überschneidung auf Rampe 4. Bring das in Ordnung.«
Sie hielt das Mikrofon mit ihrer Hand zu und sah Pennington an.
»Ich kann über die K1 nicht reden, das weißt du.«
»Ach komm schon, Elizabeth, mir geht es nicht um Einzelheiten, keine Namen, keine Daten, nur ein bisschen genereller Hintergrund, okay?«
»Eine Sekunde.« Sie nahm die Hand vom Mikrofon. »Fred, ich schwöre bei Gott, wenn du Rot 95 nicht diese Rampe sichern lässt, wirst du dich für den Rest deiner Schicht um die Müllverschiffung kümmern, kapisch?«
Erneut sah sie Tim an.
»Was für ein Hintergrund. Gib mir einen allgemeinen Vergleich«, sagte er. »Laufen dir hier mehr K1 über den Weg als vor deiner Versetzung? Verschifft Vanguard mehr K1-Fracht als andere Sternbasen?«
»Wir verschiffen eine Menge«, sagte sie. »Aber das ist alles, was ich dir sagen kann.« »Ist das nicht merkwürdig bei einer Raumstation, die hauptsächlich Kolonien unterstützen soll?« »Tritt nach links«, sagte sie, und er gehorchte. Eine große Palette beladen mit Photonentorpedos, angetrieben von einer Antigravitationseinheit, donnerte vorbei. »Wir kümmern uns hier um mehrere Missionen, genau wie auf jeder anderen Raumstation. Kolonisierung, Erforschung, Unterstützung für Gefechtsoperationen, das gehört überall dazu.« »Richtig«, sagte Pennington. »Danke für deine Zeit, ich hau jetzt ab und lass dich arbeiten.« Er duckte sich unter einem Schiffscontainer weg, der gerade von einem Kran angehoben wurde, und sprang zurück auf die Aufzugsplattform. Gerade als er die Taste für die oberste Etage drückte, rief ihm Langlois nach. »Aber wenn du es unbedingt wissen musst, ja, es ist schon merkwürdig.« Die Plattform erhob sich und brachte ihn von ihr weg. Er rief nach unten. »Aber was bedeutet das?« Sie hob ihre Schultern. Als er aus der Tiefe der Lagerhalle emporfuhr, war Pennington nicht näher an der Wahrheit dran als vor seinem Besuch. Er hatte lediglich bestätigt, dass die Sternflotte einige Details ihrer Mission geheim hielten. Diese Spur war noch nicht mal eine Tasse Kaffee wert, geschweige denn eine große Überschrift auf FNS. »Nur Geduld«, ermahnte er sich. »Jemand auf dieser Station weiß etwas über das Sensorengitter und möchte reden. Ich werde diese Person finden.« Er wusste, dass er dafür Tage, Wochen oder vielleicht noch länger brauchen würde. Versprechen zu halten, war in letzter Zeit nicht seine große Stärke gewesen. Doch er nahm sich vor, dass es diesmal anders sein würde.